Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Tino, und ich bin ebenfalls niedergelassener Hausarzt für Allgemeinmedizin, auch in Wiesbaden.
Ja, mein Name ist Marc Hahnefeld, ich bin niedergelassener Hausarzt in einer Einzelpraxis in Bremervörde in Niedersachsen.
Ja, und unser Thema heute: Gesundheitspolitik im Blindflug. Ja, was derzeit aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt, das wirkt ja weniger wie eine abgestimmte Reformstrategie, sondern da kommen ja im Moment im Wochentakt Gesetzesentwürfe raus, alle etwas erratisch. Eigentlich sind diese Entwürfe so gut wie nie mit den Leistungserbringern selber abgestimmt. Sie blenden die Realität in den Praxen auch weitgehend aus und folgen meistens auch so der impliziten Annahme, dass Personal unbegrenzt verfügbar ist. Wir sehen gleichzeitig auch eine zunehmende Ausweitung von Kontrollmechanismen und Instanzen durch die Krankenkassen. Wir sehen Spargesetze, die uns in der Versorgung aktiv schwächen. Und was uns dabei fehlt, das ist eine klare strukturelle Perspektive. Wie soll denn die Versorgung langfristig überhaupt organisiert werden? Wie sollen Praxen unter diesen Bedingungen weiter stabil arbeiten? Da ist viel Stückwerk dabei. Die zentrale Frage für uns ist also, wie gehen wir damit konkret um? Was bedeutet das denn in den Praxen für unsere tägliche Arbeit? Und wo müssen wir vielleicht auch mal klare Grenzen ziehen? Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Marc, hallo Tino.
Servus Christian.
Hallo zusammen.
Ja, ist heute unsere 75. Folge übrigens, ne? Also ist schon echt
Kannst
eine Menge
Holz.
Kannst
du mal so ein bisschen Lametta abspielen?
Ja. Ja, wer hätte das gedacht, ne, Tino, als wir hier so vor knappen 4 Jahren da irgendwie bei mir im Keller angefangen haben, uns zu überlegen und dann loszulegen. Ist schon echt toll, was da draus geworden ist. Haben selber da auch immer viel Spaß dran. Und das Echo ist eigentlich immer ganz positiv. Also echt, finde ich nach wie vor eine coole Sache, dass wir hier so sitzen.
Also die 75 Folgen haben sich definitiv gelohnt. Mir hat es durch die Bank weg Spaß gemacht. Verpflichtung war es nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als besonderes Schmankel, dich Christian kannte ich schon, aber durch den Podcast habe ich den Marc kennengelernt und das finde ich eine echte Bereicherung.
Ja, danke für die Blumen und ich danke euch auch für die Einladung dazu. Das war ja mehr oder weniger zufällig entstanden. Ich glaube, wir wollten über Hate auf Social Media sprechen und jetzt genau. Bin ich dauernd dabei. Macht mir auch sehr viel Spaß.
Genau. Ja, zurück zum Thema. Wir haben ja durchaus ernste Themen hier zu besprechen. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, da haben wir ja schon vor 2 Wochen drüber gesprochen. Aber es dauert natürlich immer so ein bisschen, bis dann so ein Gesetz auch mal landet, bis es mal in den Verbänden durchanalysiert ist und bis man mit diesen 150 Seiten komplexer Textvorgabe mit lauter Paragraphenreiterei sich einfach mal ein Bild gemacht hat. Und was dieses Gesetz jetzt für uns in den Praxen konkret bedeutet, das finde ich, hat Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, auf dem Ärztetag jetzt kürzlich in Hannover am 12. Mai in seiner Rede sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Und was er da zur Lastenverschiebung auf die Leistungserbringer sagt, das wollen wir uns jetzt mal kurz anhören.
Meine Damen und Herren, es kann kein unbegrenztes Leistungsversprechen geben, wenn die Ressourcen begrenzt sind. Das wäre nicht redlich. Tatsächlich beruhte dieses Versprechen auf einer stillen Verschiebung der Lasten auf diejenigen, die die Versorgung tatsächlich tragen. Unbezahlte Mehrarbeit, steigender Leistungsdruck und immer dichtere Taktung im Versorgungsalltag sind seit Jahren Realität. Man kann es auch so formulieren: Das Gesundheitswesen hat dem Staat und der Gesellschaft über lange Zeit einen stillen Sozialrabatt gewährt. Der stößt allerdings jetzt an seine Grenzen. Und ein System, das dauerhaft darauf setzt, strukturelle Defizite durch individuelle Überlastung auszugleichen, ist nicht zukunftsfähig und wird vorhersehbar scheitern. Natürlich kann die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist eingebettet in die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unseres Landes. Oder um es mit Helmut Schmidt zu sagen, den habe ich ja schon mal zitiert, aber ich tue es gerne, die beste Sozialpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik. Die Kosten für Gesundheit, für Rente und für soziale Sicherung können wir nur tragen, wenn wir sie auch gemeinsam vorher erwirtschaften. Und genau hier müssen wir uns derzeit erheblichen Herausforderungen stellen. Zunehmender Isolationismus, schon erwähnt, Handelskonflikte, Zölle und wachsender wirtschaftlicher Druck aus anderen Weltregionen setzen unsere Industrie und unseren Mittelstand massiv unter Druck. Die Folgen sind sichtbar in Standortverlagerungen, in Insolvenzen, in Arbeitsplatzverlusten. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, was das für unser solidarisch finanziertes System bedeutet. Jeder Mensch, der seine Arbeit verliert, fällt als Beitragszahler für unsere sozialen Sicherungssysteme aus und wird zugleich auf Unterstützung angewiesen sein. Daraus darf man, und das darf man niemandem zum Vorwurf machen, aber es belastet unsere sozialen Sicherungssysteme gleich doppelt. Das bedeutet, die wirtschaftliche Entwicklung wirkt unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens. Wir können und wir müssen deshalb durch kluge Strukturreformen, durch eine bedarfsgerechte Steuerung der Versorgung und durch einen verantwortungsvollen Einsatz unserer Ressourcen dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens zu erhalten. Und das, Frau Ministerin, das werden dann die Reformen sein, von denen der Kanzler jetzt schon spricht. Ein System, das effizient arbeitet, das Fehlanreize vermeidet, das Ressourcen gezielt dort einsetzt, wo sie den größten Nutzen stiften, ein solches System entlastet nicht nur sich selbst, es entlastet auch die wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen es ruht.
Das war wirklich beeindruckend, er hat das absolut auf den Punkt gebracht und findet auch hundertprozentig meine Zustimmung. Euch geht es wahrscheinlich genauso.
Nein. Also ich finde, der war viel zu sanft in dieser Rede. Was mir aufgefallen ist, ist speziell dieser Punkt, wo er gesagt hat, dass eine gute Gesundheitspolitik eine gute Wirtschaftspolitik ist. Und da ist mir, das liegt jetzt aber vielleicht an meiner Diskussion der letzten Wochen, aufgefallen oder habe ich bemerkt, dass mich das triggert aus folgendem Grund, weil wenn wir über Gesundheitspolitik reden, wir reden parallel immer über die angeblich so mächtigen Lobbyverbände und dann werden gerne die niedergelassenen Ärzte aufgezählt. Und das ist eine der mit Abstand größten Lügen, weil die niedergelassenen Ärzte seit Jahren in der Bezahlung budgetiert und runtergefahren werden. Ja, wir regen uns auf, wir machen das öffentlich, wir wehren uns dagegen, das mag der Politik nicht gefallen. Gleichzeitig macht aber die Politik Milliardengeschenke an die Industrie. Und da ist eigentlich das wahre Dilemma dran. Sie haben überhaupt keine Ideen. Also die Forderung dann von niedergelassenen Ärzten seit Jahrzehnten ist, welche Idee habt ihr für die Zukunft? Seit Jahren, die ich jetzt in der Berufspolitik tätig bin, haben wir immer vor diesem Szenario, vor dem wir heute stehen, gewarnt. Und die Politik benimmt sich, als wenn Weihnachten wäre, was plötzlich akut auftritt und sie keine Geschenke organisiert haben. Und jetzt eben Weihnachten lösen wollen, indem sie allen das Taschengeld kürzen. Das ist echt völlig absurd. Und man kann das eigentlich gar nicht deutlich genug sagen, wie groß das Versagen hier der Gesundheitspolitik im Allgemeinen und Speziellen ist. Und sich rauszureden, dass sie gegen die Ärzte nicht eine in einen Lobbyverband oder als Lobbyverband nicht einwirken könnten und dass wir uns wehren können, gleichzeitig aber völlig unfähig sind, Tabak vernünftig zu besteuern, Zucker vernünftig zu besteuern, Alkohol vernünftig zu besteuern, vor Nestle einknicken, vor der Pharma, vor den Pharmafirmen eindrücken. Nein, das, was Reinhard gesagt hat, war alles richtig, aber viel zu friedlich. Mhm.
Ja, also ich fand die Rede gut, ne? Was Christian ist natürlich, was Tino dazu sagt, ist definitiv auch richtig. Ich fand es in dem Moment, da saß ja Frau Wagen auch dort, die sich danach geäußert hat. Das war aus meiner Sicht eine präsidial vorgetragene Backpfeife, eine nach der anderen, auf verbale Art und Weise. Und habe ich ihm nachher auch gesagt, dass ich das gut fand, hat auch viel Zuspruch für bekommen letztlich. Am Ende muss man sagen, es ist schon deutlich geworden, auch in den Wortbeiträgen beim Ärztetag, dass letztlich das, was die Bundesregierung hier gemacht hat, überhaupt nicht die Lebenswirklichkeit widerspiegelt, weder der Patientinnen und Patienten noch der Arztpraxen. Und was Frau Waken dann von sich gegeben hat, war eigentlich eine Unverschämtheit, war aber auch ein ganz klarer Affront nach dem Motto, liebe Leute, wir haben kein Geld für euch und deswegen fahren wir das jetzt runter. Und man hat den Eindruck, da sind wir nicht anerkannt als Leistungserbringer, als Ärztinnen und Ärzte, sondern als Kostenfaktor. Und wenn man so denkt, dann braucht man uns in der Versorgung irgendwann nicht mehr. Und gerade wenn man die Zuschüsse zum Gesundheitswesen sieht, ne, also diese Unverschämtheit, dass man die Kosten beispielsweise für die Bürgergeldempfänger mit 250 Millionen jetzt bezuschusst und dann aber dafür 2 Milliarden auf der anderen Seite rausnimmt und das dann als Vorteil verkauft. Man hätte ja Möglichkeiten, wenn man mehr Geld generiert, auch Geld ins Gesundheitssystem zu stecken, was aus der gesamten Solidargemeinschaft kommen müsste, nicht nur aus der GKV, sondern aus der Bevölkerung allgemein. Und dafür hätte der Staat Möglichkeiten, beispielsweise mit Steuerhinterziehung 100 Milliarden im Jahr und mit Besteuerung von Hyperreichtum nochmal 50 Milliarden mindestens jährlich zu bekommen. Damit kann man Schulen sanieren, das Gesundheitssystem sanieren und so weiter. Das wird nicht gemacht. Und auf der anderen Seite steht das, was Tino gerade schon genauso gesagt hat, dass die Politik bei jeder Wahl und eigentlich durchgehend ein 100% Flatrate-Leistungsversprechen ohne Abstriche verspricht, auch jetzt wieder der Diskussion, dass man also Leistungen kürzt an allen Ecken und Enden und sagt, es wird gleichzeitig besser und einfacher. Da muss man sagen, diese Leute leben tatsächlich in einer eigenen Fantasiewelt, völlig abgekoppelt von der Realität. So muss man es leider ausdrücken.
Ja, das ist richtig. Das ist schon dieses erratische Bild, was wir auch schon im Intro gesagt haben. Was uns halt fehlt, was ja auch Herr Reinhardt gesagt hat, ist einfach, dass die strukturellen Themen eigentlich eben seit Jahrzehnten ja nicht angegangen werden. Und man auch jetzt wieder so getan hat, als sei jetzt auf einmal einer Finanzkommission aufgefallen, dass es ein Einnahmendefizit gibt. Ne? Das ist auch seit, ich habe das mal nachgeschaut, ich glaube das erste Mal, dass davon, dass das adressiert wurde, war vor über 15 Jahren vom Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege, die sich mit den ersten strukturellen Problemen auseinandergesetzt haben. Fachkräftemangel, demografischer Faktor, Ausgabensteigerung. Man hat damals schon begonnen, die Kassen zusammenzulegen und probiert, die Ausgaben im Griff zu bekommen. Das hat eigentlich nie geklappt. Und jetzt mit dieser Geschwindigkeit, mit der dieses Gesetz jetzt verabschiedet wurde und mit der es durchs Kabinett und auch jetzt durchs Parlament gepeitscht werden soll, ohne dass die Verbände eine Chance hatten, angehört zu werden, gescheit. Man hat donnerstags oder freitags, glaube ich.
Donnerstags.
Genau. Man hat donnerstags einen Gesetzentwurf verschickt, hat freitags eingeladen für eine Anhörung der Verbände am Montagmorgen um 9. Also das zeigt ja auch, wie viel Wertschätzung da vorhanden ist. Nämlich eigentlich keine. Da interessiert man sich nicht dafür, was auf Leistungserbringerseite alles für Punkte da sind. Und das zeigt natürlich auch, wie da auch Gesundheitspolitik wahrscheinlich gedacht wird. Das ist einfach ein Bild, was der Realität eben nicht entspricht. Jetzt können wir natürlich viel darüber klagen, tun wir auch, glaube ich, genug. Und die Frage ist nur, was leiten wir jetzt für uns da konkret draus ab? Ja, Tino, du hast im Hessischen Hausärztinnen- und Hausärzteverband da schon so ein kleines Aktionsbündnis gestartet und es laufen jetzt immer mehr Aktionen an, um da auch zu probieren, zumindest mal die Stimme zu erheben. Erzähl doch mal, was ihr da jetzt auf Verbandsebene macht.
Ja, vielleicht doch mal, also ja, es stimmt, wir wissen es seit Jahrzehnten und jetzt passiert es. Das ist wie Weihnachten, wir wissen das ganze Jahr über, dass es kommt, aber am 23. ist es morgen. Und genau nach dem gleichen Prinzip ist jetzt das Problem und diese 10 Milliarden dieses Jahr und 40 Milliarden 2030, die sind auch real. Also das lässt sich nicht wegdiskutieren. Da kann man jetzt nicht sagen, nur weil ich protestiere, verschwinden diese Defizite. Und ich bin mir auch nicht sicher, Marc, ob wir jetzt das Ganze kompensieren sollten, indem wir in anderen Bereichen suchen, sondern wir geben in Deutschland schon wirklich echt viel Geld aus. Und an diese Geldverschwendung im Gesundheitssystem parallel zur budgetierten Leistung von Leistungserbringern, da muss man mal vernünftig rangehen. Es gab von der Finanzkommission durchaus eine ganze Menge ganz guter Ideen. Und das Problem, deswegen, Christian, brauche ich jetzt so diesen kleinen Vorbau. Das Problem ist, dass das Bundesgesundheitsministerium sich ja bei ihrem Referentenentwurf gar nicht an alle Punkte gehalten hat, die von der Finanzkommission kamen, sondern durchaus eigene Punkte eingebracht hat und diese eigenen Punkte vor allen Dingen die ambulante Medizin betreffen. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, ambulant finden 97% der Behandlungsfälle statt. Die Personalkosten sind in den letzten 5 Jahren völlig explodiert. Die Einnahmenseite stagniert, läuft da nicht richtig mit. Das heißt, seit 5 Jahren laufen schon praktisch alle niedergelassenen Praxen mehr oder minder in ein bilanzielles Minus rein, dass letztendlich durch die Praxisinhaber abgefangen werden, indem die ein bisschen weniger verdienen. Und das, was die Bundesregierung jetzt vorschlägt, ist: Mensch, Jungs und Mädels, als Praxisinhaber, ihr könnt doch ruhig noch ein bisschen weniger verdienen, weil Miete ist eine Fixkosten, IT sind Fixkosten, Personal sind Fixkosten, da können wir nicht einfach sparen. Und das Ergebnis ist, dass man jetzt überlegt, naja, wenn die Praxen immer weniger Geld verdienen und ich als Arzt eventuell immer schlechter bezahlt werde, wie kompensiere ich das? Und das wird in den Praxen mehr oder minder, jetzt kommen wir zu den Aktionen, zu einer Abnahme von Leistung in den Praxis führen, die wir aber gar nicht wollen. Also es ist ja nicht so, dass wir als Ärzte sagen, hurra, jetzt können wir endlich unsere Privatsprechstunde ausweiten, sondern wir sind eigentlich eher frustriert, dass wir jetzt solche Angebote machen können und nicht mehr unsere Existenz aus der Kassenleistung allein herausziehen können. Und damit wandelt wir das Gesundheitssystem Stück für Stück, ohne Plan oder mit Plan, das weiß man nicht so genau, verwandeln wir das in ein englisches Gesundheitssystem, wo im Grunde genommen vormittags Patienten in völlig überfüllten, schlechten Klinik-Wartezimmer warten, bis sie vielleicht irgendwann drankommen. Und nachmittags geht der Arzt dann in seine luxuriöse Privatpraxis, wo er dann eben für sehr teuer Geld die Patienten mit der Aufmerksamkeit behandelt, die sie eigentlich bräuchten. Und das ist ein Dilemma, in das uns die Bundesgesundheitsministerium führt. Und dagegen wehren sich alle niedergelassenen Ärzte. Und jetzt kommen wir zu deiner Sache. Ich habe viel mit den fachärztlichen Berufsverbänden in Hessen gesprochen. Und wir haben uns entschlossen, dass wir eben eine gemeinsame Erklärung abgeben, die wir gerade in Abstimmung sind, vorzubereiten. Und dann eben an die hessischen Parteien und die hessischen Bundestagsabgeordneten zu schicken, um hier unsere Position klarzumachen, dass die niedergelassene Medizin ganz wichtig ist. Gleichzeitig macht der Hausärzteverband eben auch nochmal eine Aktion. Es finden von vielen Facharztverbänden Aktionen statt, die letztendlich alle in dieselbe Kerbe stoßen, indem wir der Politik sagen, ihr könnt nicht einfach konzeptlos an dem Sektor sparen, der die größte Patientenversorgung aufrechterhält. Und bei den Kliniken letztendlich, und wenn man sich die letzten Jahre anguckt, sind die Kliniken diejenigen, die bei weniger Patienten in den Kosten explodiert sind, die am wenigsten den Kopf hinhalten müssten. Und noch katastrophaler sind die Pharmahersteller und eben das teilweise zurückgenommene Ausnahmeverfahren gegen Zucker, Alkohol und Tabak.
Mhm. Ja, also Einsparpotenziale gibt es sicherlich auch noch woanders. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das Problem halt eben, was wir adressieren müssen, und ist, glaube ich, das Thema ist ja hochkomplex. Ja, also es ist ja so, auch wenn man jetzt die öffentliche Debatte verfolgt hat über dieses Gesetz. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Podcast angehört vom Heute-Journal. Da war Ferdinand Gerlach drin, der ehemalige Vorsitzende vom Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege, der auch jetzt in der Finanzkommission Gesundheit, glaube ich, stellvertretender Leiter der Kommission war, der auch da jetzt an den Reformvorschlägen mitgearbeitet hat. Das war eine privattätige Hautärztin aus Berlin tätig, und Marietta Slomka. Und wo ging es, um welches Thema hat sich das 20, 25 Minuten lang gedreht? Um das Hautkrebs-Screening. Also der Aufreger, auch medial, auch in der Öffentlichkeit dieses Beitragsstabilisierungsgesetzes, ist so, ja, okay, also so die öffentlichen Themen, die genannt werden, ist dann, das Hautkrebs-Screening fällt weg. Ich sage das jetzt mal bewusst überspitzt. Ich finde das auch nicht gut, dass das jetzt nicht mehr flächendeckend durchgeführt wird. Es wird halt evaluiert. Aber es ist nicht das Brisante aus diesem Gesetz. Und ich glaube, dass das auch nicht viele der Bundestagsabgeordneten tatsächlich genau wissen, die darüber abstimmen. Ich habe zum Beispiel auch jetzt einen Brief an meinen Bundestagsabgeordneten hier in Wiesbaden aufgesetzt, den wir jetzt die nächsten Tage abschicken. Der Mann ist ist Ökonom, der ist im Bundestag irgendwann in der Finanzkommission, irgendein Gremium drin, und der spricht zu so Themen wie Tankrabatt und Luftverkehr. Also der hat ja überhaupt, denke ich mal, jetzt würde ich ihm, will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich weiß gar nicht, ob der in dieser Tiefe und Komplexität überhaupt begreift, über was er dann abstimmt letztlich. Insofern finde ich das eine gute Aktion, die Abgeordneten anzuschreiben, egal ob auf Bundesebene, ob auf Landesebene, ob auf kommunaler Ebene. Man kann das machen. Ich habe das schon öfter gemacht. Man kriegt zumindest mal, man findet zumindest mal Gehör, auch wenn jetzt sicherlich da jetzt keine wesentliche Passi aus diesem Gesetz wieder rausgenommen werden aufgrund von irgendeiner Briefaktion. Aber es ist einfach, wir müssen auch an die Leute rangehen und ihnen, glaube ich, die Probleme auch schildern, die darüber auch letztlich abstimmen. Ich würde denen jetzt gar nicht immer unterstellen, hier uns von irgendwelchen Fleischtöpfen abschneiden zu wollen oder die Versorgung aktiv verschlechtern zu wollen. Das ist ja auch eine Sache. Man kann vielen Menschen da keinen Vorwurf machen, dass sie sich mit dem Thema nicht in der Tiefe auskennen. Was man aber eben sagen muss, man muss den Leuten, die die Arbeit machen, eben zuhören. Und das ist das, was ja nicht passiert auf Seiten vom Bundesgesundheitsministerium.
Ja, also der negative Aspekt, dass man eben sagt, okay, das System wandelt sich und das wandelt sich gegen unseren Willen, da muss man jetzt, auch wenn ich mich selber darüber ärgere und wenn ich politisch aktiv bin, muss man natürlich jetzt mal auch innerärztlich das Ganze mal mit ein bisschen Ruhe betrachten. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, bei dem man bis zum 23. vor Weihnachten gewartet hat. Das, was wir uns alle wünschen, wäre, dass man mit uns in den Diskurs geht, dass man einen vernünftigen Plan entwirft, dass man sagt, okay, wie können wir die Belastungen möglichst gleichmäßig verteilen, was sind zumutbare Belastungen. Das wäre ja was, da wären, also so erlebe ich die Diskussion, innerärztlich die meisten Ärzte bereit, diese Diskussion zu führen. Mhm. Das Problem ist, wir haben, oder die Politik hat so lange gewartet, bis der Druck zu handeln sich nicht mehr wegdiskutieren lässt und jetzt eben gehandelt werden muss, egal ob das blöd ist oder nicht. Und da muss man tatsächlich sagen, dass wir Ärzte ruhig auch mal uns besinnen müssen, ob unsere Aufopferungsbereitschaft wirklich ein Geschäftsmodell ist. Wir haben uns letztendlich niedergelassen, weil wir aus dem Klinikdruck raus wollten. Wir haben uns niedergelassen, weil wir unser eigener Herr sein wollten, weil wir unsere Geschicke selbst bestimmen wollten. Und die Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Da gibt es in Deutschland genau 2 Stück als Arzt, als niedergelassener Arzt, wenn man seinen Job gerne macht, nämlich man behandelt Privatpatienten oder Kassenpatienten. Und bei den Kassenpatienten, da zwingt einen niemand zu. Das wird auch häufig gar nicht, ist das gar nicht bewusst. Wenn ich mich niederlasse, kann ich mich bei der KV melden und kann sagen, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich möchte gerne Kassenpatienten behandeln und kann mich dann eben auf eine Zulassung bewerben. Und dann nimmt die KV mich und dann gibt es einen Deal, dass ich durch die KV regelmäßig Geldsummen kriege, wo die Geldströme gesichert sind, wo die Abrechnung zwar ätzend ist, aber weniger schlimm, als wenn ich selber Rechnung schreiben muss. Und ich habe den Zugang zu knapp 90% der Bevölkerung in Deutschland als Kunde. Und das ist der Grund, warum man Kassenarzt geworden ist. Dass jetzt im Verlauf der Situation oder im Verlauf der Finanzen eben dieser Deal, dass wir da ein auskömmliches Einkommen haben, wenn wir Kassenpatienten behandeln, das ist ja nicht etwas, das wir gebucht haben. Also wir können auch durchaus eben sagen, okay, wir machen das anders. Also ich glaube, man sollte sich eh von diesen ganzen Bedingungen freimachen und sich nicht selbst als Sklave fühlen. Das fand ich ganz spannend mit vielen Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, die fühlen sich als Sklave im System. Klar, man hat Kredite aufgenommen, die man abbezahlen muss. Das macht einen immer so ein bisschen zum Sklaven des Systems. Aber das sind alles Schritte, die wir bewusst wahrgenommen haben in dem Zutrauen, dass das mit den Kosten und mit der Erstattung und den Geldern im Grunde genommen in Zukunft so weitergeht. Und jetzt erleben wir zum ersten Mal, dass es nicht weitergeht, dass der Staat sein Versprechen nicht hält. Und das ist sehr spannend, was jetzt passiert, wie die Ärzte sich positionieren. Lassen die sich noch nieder, bleiben die alle im Krankenhaus, suchen ihr Glück in MVZs, springt jetzt die MVZ-Gründung, sprießt die durch die Decke, wobei man sich fragen muss, wenn die Praxen davon nicht leben können, können es MVZ auch nicht und Krankenhäuser auch nicht. Also da muss man tatsächlich sehr genau hingucken, ob die ambulante Vergütung oder welche Strukturen die ambulante Vergütung da noch übrig lässt.
Ja, absolut. Ich stimme dir in allem zu, was du sagst. Und es wird doch sehr spannend sein, wie du sagst, zu sehen, wie wir in den Praxen darauf reagieren. Auch wir haben konkret schon mit dem Gedanken gespielt. Ich habe das auch in dem Brief an den Wiesbadener Abgeordneten Dr. Korbach geschrieben. Wir werden ab Inkrafttreten dieses Gesetzes dann zum 01.01.2027, glaube ich, werden wir einfach dann keine Kassenpatienten mehr aufnehmen können, weil wenn das wirtschaftlich nicht tragfähig ist, dann sind wir nicht bereit, irgendwelche Versorgungslücken, die dann entstehen, aufzufangen. Und die entstehen schon allein dadurch zwangsläufig, dass in den nächsten Jahren, also bis 2029, 2030, jetzt gar nicht so auf ultralange Sicht betrachtet, sondern in den nächsten 3 bis 5 Jahren rund 30% der Kolleginnen und Kollegen, jetzt in Hessen, aber bundesweit sind die Zahlen eigentlich ziemlich gleich, auch ihre Tätigkeit beenden werden, zumal sie ja nicht unbedingt Bedingungen vorfinden, die es so attraktiv machen, dann den Ruhestand noch nach hinten rauszuschieben. Und das wird natürlich spannend zu sehen, wie wir da reagieren. Und wir müssen da auch als Unternehmer dann ab einem bestimmten Punkt handeln. Auf der anderen Seite spreche ich ja auch, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, glaube ich, sprechen wir so als Inhaber von Praxen in einem Ballungszentrum, in einer strukturell schon auch wirtschaftsstarken Stadt, durchaus so ein bisschen aus so einer Elfenbeinturm-Situation heraus. Ne? Ich habe mich jetzt kürzlich mit einer Kollegin unterhalten, die in einem Vorort hier in der Nähe tätig ist. Die sagt, okay, die Kollegen, 2, 3 Praxen am Ort machen zu. Und die Leute stehen bei uns am Tresen. Und sich da frei zu machen und zu sagen, ja, dann behandelt ihr die halt einfach nicht oder dann nehmt ihr die einfach nicht auf, das ist natürlich oft so gar nicht möglich. Dann sind dann private Verstrickungen da, dann ist es, weiß ich nicht, der Betreuer aus dem Fußballverein oder die Schwiegereltern von einem Freund. Es sind alles Leute, die auch im Ort bekannt sind und untereinander bekannt sind, die dann auf einmal am Tresen stehen. Und unsere MFAs sind ja dann diejenigen, die das Ganze abbekommen und dann sagen müssen, wir können sie aber nicht aufnehmen. Das wird schwierig. Und da müssen wir, denke ich, viel Resilienztraining als Praxis selber machen, um einfach da eine gewisse Grundhärte reinzubringen, so schlimm sich das jetzt anhört, um einfach auch den Leuten sagen zu können, wir können nicht alles abfangen und wir können auch nicht alles abfedern und schon gar nicht das, was die Politik ständig an Versäumnissen, ja, uns vor die Tür legt. Aber das wird auf jeden Fall eine super herausfordernde Sache. Ich meine, Marc, du erlebst das ja wahrscheinlich dann auch jetzt schon bei dir, ne, tagtäglich, dass Praxen umgehen oder zumachen und die Leute bei dir dann letztlich vor der Tür stehen.
Marc, lustigerweise ganz kurzer Einwand zum heutigen Thema des Podcastes und bei dieser Frage: ist dein Hintergrund grünlich gehalten? In einem grünlichen Licht, passt das? Ist dir schlecht geworden bei der Diskussion?
Ja, also der Spruch vom Fressen und Kotzen, den kennen wir alle. Im Moment geht es einem echt so. Ne? Das geht mir aber mit der gesamten Politik so, auf jedem Feld. Das ist wirklich kaum auszuhalten, was derzeit gemacht wird, auf wie vielen Feldern dort eigentlich genau das gemacht wird, was nicht passieren darf. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, flood the zone with shit, was eigentlich ja eine Magergeschichte ist, das passiert in Deutschland und da kommt man irgendwann nicht mehr gegen an, da kommt dann halt genug Mist bei durch, weil man es nicht aufhalten kann. Also so ein Riesenhaufen Mist kann man nicht aufhalten und da muss man eben gucken, wie die Schadensbegrenzung ist. Bei uns auf dem Land ist das tatsächlich so, wie Christian beschrieben hat. Andererseits haben die Leute durchaus Verständnis dafür, wenn man sagt, wir können einfach nicht mehr aufnehmen. Wir haben das ja genau auch durchgemacht bereits, weil wir diesen Generationenwechsel schon zumindest hier bei uns direkt vor Ort teilweise vollzogen haben. Das bedeutet, also es haben schon mehrere ältere Kolleginnen und Kollegen aufgehört. Teilweise haben sie dann Nachfolger bekommen, aber beispielsweise die direkte Nachbarpraxis, wirklich das Nachbargebäude, war also auch eine Allgemeinarztpraxis. Die dritte war schräg gegenüber gewesen, also das ist eine Zusammenballung gewesen. Die hat aufgehört und wir haben, ich glaube, 600 Patienten aufgenommen, was sehr, sehr anstrengend ist. Ich habe das im Podcast auch schon mal gesagt. Und wenn man das tut, dann möchte man natürlich auch eine Vergütung dafür haben. Und was jetzt passiert, ist ja mit diesen Begrifflichkeiten wie Fixkostenregression und so weiter, dass man einfach von einem geringeren Fallwert ausgeht, der unsere Vergütungsstruktur repräsentiert. Ist ja nicht so, dass wir von der Politik bezahlt werden, sondern das haben die KVen ja in der eigenen Hand. Die können ja sagen, wie sie ausschütten. Ne? Ich meine, das heißt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Honorarverteilungsmaßstab, genau. Und da gibt es ja diverse Szenarien, die wir jetzt nicht abschätzen können. Mir hat heute ein Mitarbeiter von der KV auch gesagt, also es kann natürlich auch sein, im Extremfall, dass die KV sagt, wir schütten auch wirklich insgesamt und alle weniger aus, sodass dann insgesamt die Praxiskosten oder die Praxisfinanzierung sinken. Und dann werden viele sagen, sie reduzieren ihre Leistung, sie würden Personal nicht mehr einstellen, sie würden keinen Arzt, keine Ärztin einstellen zusätzlich. Das reduziert die Leistung und dazu kommen natürlich auch die Fachärztinnen und Fachärzte, die schlechter bezahlt werden, wo uns dann die Patienten auf der Matte stehen. Das ist dann unser Problem bei einem System, was auf dem Land sowieso schon vom Mangel dominiert ist.
Ja, da hast du recht. Also bisher haben die Fachärzte immer argumentiert, wenn die Patienten keinen Termin beim Facharzt bekommen, sollen sich beim Hausarzt melden, der sich drum kümmern soll, dass sie woanders einen Termin kriegen. Und das wird so in Zukunft nicht mehr funktionieren. Übrigens, Christian, ganz kleine Anmerkung zu dir. Ja, du hast recht. Also das Gesetz wird dann starten, theoretisch ab 1.1.27. Aber wenn das Gesetz jetzt nach der Sommerpause beschlossen werden würde, würde ja erstmal das Gesetz als solches an die gemeinsame Selbstverwaltung übergeben werden, die dann anfängt, überhaupt ein Regelwerk zu erstellen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob die zum 1.1. dann fertig sind oder ob die eventuell erst zum 1.4. fertig sind. Aber du hast natürlich recht, es wird dass der 1. oder 1.4., wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird das greifen. Und dann werden wir im Podcast sicherlich über den Herbst und Weihnachten die Freude haben, dass wir dann die Auswirkungen, die wir jetzt im Moment nur theoretisch abschätzen können, dann in der praktischen Realität besprechen. Und dann passiert das, Marc, was du gesagt hast, dass man eben sich überlegen muss, eine MFA einzustellen, kostet die Summe X. Und wie viel Leistung und wie viele Patienten muss ich behandeln, damit sich diese Summe X refinanziert plus einen kleinen Gewinn, damit die Arbeit, die ich damit habe, sich für mich als Praxisinhaber rentiert. So funktioniert das Ganze ja. Und wenn ich natürlich dazu nicht 200 Patienten, sondern 400 Patienten behandeln muss, dann muss ich als Arzt ja diese 400 Patienten behandeln. Und dann kann ich mir die Frage stellen, lohnt sich das oder spare ich die eine MFA nicht eventuell ein? Dadurch sinkt die Leistung und ich versuche bei den anderen übrig gebliebenen MFAs ein bisschen Leistung hochzufahren, sodass ich am Sweet Spot bin zwischen Einnahmen und Ausgaben und Gewinnen, den ich aus der Praxis erziele. Und das ist eine Rechnung, die, da dürftet ihr mir zustimmen, die meisten Kollegen gar nicht so gemacht haben in ihrer Praxis. Das sind völlig neue Erfahrungen. Die haben wir als Ärzte so weder gelernt, noch haben wir uns vorstellen können, dass wir die mal so in der Form durchführen können. Viele Kollegen leben so nach dem Motto, Pi mal Daumen passt's und am Ende springt was raus. Und ob es ein bisschen mehr oder weniger ist, das, da guckt man nicht so genau hin, weil es einfach genug ist. Das wird sich sicherlich wandeln und damit wird auch, Christian, diese Härte kommen, die du beschrieben hast, die dann dazu führt, dass da, wo die sozialen Strukturen die Ärzte zu sehr erpressen, die Ärzte weggehen werden. Ja, das ist so ein Dominoeffekt, der dann entsteht, aber du hast völlig recht. Städtisch kann sich das Ganze noch alles ein bisschen länger hinziehen, aber in ländlichen Regionen kann das Ganze echt eine sehr, sehr schnelle, sehr dunkle Facette aufnehmen, dass da ärztliche Versorgung wegbricht.
Ich fand ganz interessant, wir haben uns vor ein paar Tagen ja mal darüber unterhalten und da wir ja auch offen jetzt auch hier darüber gesprochen haben, dass dann eben, wenn der Kunde GKV nicht mehr ausreichend bezahlt, wir einfach die Zeiten für GKV-Patienten auf ein gesetzliches Mindestmaß reduzieren, um eben anderweitig im Privatsektor dann unsere notwendigen Umsätze zu erzielen, dass wir ja dann auch im Endeffekt darüber nachdenken können, unsere KV-Sitze eventuell, wenn sich das rentiert, zurückzugeben oder teilweise abzugeben, halbe Sitze zum Beispiel etc. Und du hast da von einer ganz interessanten gesetzlichen Regelung mir erzählt, die ich gar nicht wusste, wenn nämlich ein relevanter Teil der KV-Zulassungen quasi nicht besetzt sind, dann hat das durchaus interessante Folgen. Erzähl doch mal.
Ja, das ist, fühlt sich dann immer an Anfang der 2000er Jahre erinnert. Da gab es damals eine große Aktion vom Bayerischen Hausärzteverband, bei dem Kollegen aufgefordert worden, ihre Zulassung zurückzugeben in einem sogenannten Korbmodell. Alle haben ihre Kündigung in einen Korb getan und wenn mehr als 50% der Ärzte im Korb sind, dann wird dieser Korb der KV übergeben, weil dann die ambulante Versorgung so kritisch ist, dass die KV den Versorgungsauftrag nicht mehr wahrnehmen kann und die Krankenkassen dann eben Privatrechnungen den Patienten erstatten müssen. Das war damals 2009. Ich glaube, es ist damals gescheitert und ich glaube auch nicht, dass das heute passiert im Rahmen eines Protestes, sondern das, wovor ich mehr Angst habe, ist so ein stiller Wandel. Denn die Politik vergisst völlig, dass wir nur 25 Stunden Sprechstundentätigkeit für Kassenpatienten anbieten müssen. Das ist das, was was wir sozusagen vertraglich uns, was wir vertraglich zugesichert haben. Und real arbeiten aber die meisten Ärzte irgendwo zwischen 36 und 40 Stunden in der Patientenversorgung pro Woche. Und dann kommt ja noch das ganze Administrative on top. Und wenn wir Ärzte jetzt eben sagen, okay, wir reduzieren das auf die 25 Stunden und wir stellen fest, dass wir mit Gutachtertätigkeiten, privatärztlichen Angeboten das kompensieren können, dann kann eben passieren, dass man nicht nur die 25 Stunden reduziert, sondern eventuell auch eine halbe Zulassung zurückgibt. Und dann wird das tatsächlich spannend, weil dann reden wir über so eine stille Flucht der Ärzte aus dem kassenärztlichen Bereich. Und die KV hat zwar die Verpflichtung, die Sicherstellung zu gewährleisten, aber das kann sie nur, wenn sie genug Ärzte hat. Und da beginnt sozusagen eine Diskrepanz. Die Sicherstellung muss die KV aufrechterhalten, egal ob die Ärzte ausreichend bezahlt werden. Und die Ärzte können sie aber selbstständig entscheiden, ob sie bei dem Spiel mitmachen oder nicht. Und wenn die Ärzte nicht mitmachen, dann hat die KV ein Riesenproblem. Und das wird dann in so einem Dominoeffekt auch dazu führen, dass die Politik dann in Kommunen, in Ländern, im Bund ein zunehmend größeres Problem hat, Versorgung zu sichern. Und das, was ich befürchte, ist, und deswegen bin ich auch sehr dagegen, dass jetzt dieses Gesetz mit so viel Gewalt durchgepeitscht wird, auch wenn es so knapp ist und wir so große Probleme haben, macht das Sinn, dass man politisch eher demokratisch alle mitnimmt, weil die Gefahr, dass wir Strukturen verlieren und niedergelassene Ärzte verlieren, die wir dann später nicht wieder aufbauen können so schnell, die ist riesengroß. Und wie Marc das gesagt hat, also Christian, auch wenn wir beide in der Innenstadt sind, stell dir vor, um dich herum machen 3-4 Kollegen zu und die Patienten wollen alle zu dir und stehen bei dir im Treppenhaus Schlange. Da kommen die Patienten mit Terminen überhaupt nicht durch. Ja, also das ist sozusagen vorprogrammiert. Und Härte ist dann tatsächlich das falsche Wort. Das ist dann wirklich krass. Also da müsste man ein Sicherheitsunternehmen mit einem Zettel ins Treppenhaus stellen, das den Patienten abfragt, sind sie Patient dieser Praxis? Wenn nicht, hier ist der Zettel, wo sie sich melden können. Und da muss man die Nummer vom hessischen Sozialministerium oder von der KV Hessen draufbatschen.
Eine Einordnung hätte ich noch dazu, und zwar, es fällt uns wirklich auf die Füße, dass wir Ärztinnen und Ärzte uns so leicht auseinanderdividieren lassen, ne, mit der Uneinigkeit zwischen den verschiedenen Sektoren und auch der Uneinigkeit zwischen jetzt beispielsweise Gebietsfachärzten und Hausärzten auf der anderen Seite. Und deswegen sind wir auch, was das angeht, einfach eine leichte Beute, zusammen mit der Ansicht, ne, das hatte ich ja auch schon mal diskutiert hier im Podcast, dass man immer wieder auch großen Reichtum uns unterstellt und so weiter. Ne? Karl Lauterbach hat das gemacht und verschiedene andere Player, ne? Der Ferrari-fahrende Lebemann, der mittwochs nachmittags auf dem Golfplatz sein Leben genießt.
Nur mittwochs.
Genau. Und diesem Bild wird relativ schlecht entgegenzutreten, weil es einfach auch so emotionalisiert. Letztlich ist es einfach für die Politik, das zu machen. Und deswegen ist es auch schwer, dem entgegenzutreten in der gebotenen Art und Weise. Aber ich glaube schon, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass das in der Bevölkerung ankommt. Und was können wir tun im Moment? Wir können uns an die Bundestagsabgeordneten wenden, so wie du, Christian, das gemacht hast. Ich habe ja von deinen Entwürfen auch ein Schreiben hier abgeleitet, was ich hier vorschlage, warte aber auch noch darauf, was der Hausärzteverband hier vorhat. Und man kann, wenn man die Möglichkeit hat, sich für Interviews in der Zeitung bereitstellen. Man kann seine Bundestagsabgeordneten einladen. Man kann mit den Patienten sprechen. Und ich hoffe, es gibt gute Plakataktionen für die Praxen, dass wir die auch deutschlandweit aufhängen können und mit den Leuten ins Gespräch kommen und auch darauf hinwirken, dass das Verständnis eben auch in diesem Sinne Einzug hält.
Die ganzen Aktionen kommen, also ganz sicher, die werden jetzt alle anlaufen. Aber das Problem an der Geschichte, selbst wenn wir jetzt das Gesetz im Idealfall verzögern würden, ist sozusagen das Problem, das wir haben, dass wir 40 Milliarden Euro nicht haben, die wir irgendwo herzaubern müssen in den nächsten 5 Jahren, das reale Problem bald bestehen. Und jetzt kann man natürlich sich im Kreise drehen und schimpfen. Das haben wir jetzt ganz, ganz viel gemacht. Aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Lösungsansätzen. Wie seht ihr denn die Möglichkeiten, das, was im Moment das große Heilsversprechen ist? Wird Digitalisierung uns da rausholen? Wird ein KI-Assistent am Telefon oder ein KI-Assistent in der Art digitalen Anmeldung auf der Homepage das Versorgungsproblem so weit lösen, dass wir auf einmal statt 1000 Patienten 2000 Patienten pro Quartal versorgen können? Was denkt ihr?
Ja, ich denke, was im Digitalgesetz ja angedacht ist, ist die E-Überweisung. Wir sprechen auch nochmal über das Digitalgesetz in einer der nächsten Folgen. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir einfach mit Kolleginnen und Kollegen strukturierter und auch vielleicht schneller und ohne große technische Hürden in den Dialog kommen. Ich kann da jetzt auch ein Beispiel geben, was ich super positiv finde. Wir hatten vor 3 Monaten ein Treffen mit dem Leiter der Frankfurter Uniklinik der Kardiologie, mit Professor Leistner, der uns dann letztlich ein Tool an die Hand gegeben hat. Der hat uns die Dr. Lib Connect Zugänge, also das ist das ehemalige Silo, ja, von sich und seinen Oberärzten gegeben und eine Chatgruppe gegründet und gesagt, so, wenn ihr irgendwie ein Problem habt, wenn ihr einen Befund habt, ist immer ein Oberarzt on call, ihr könnt hier 24/7 EKGs reinstellen, Befunde, Fälle reinstellen, wir können uns der Fälle dann annehmen. Klar, das ist natürlich schöner, wenn jetzt ein Patient auch mal privat versichert ist, ja, aber auch Kassenpatienten, egal. Wir können so einfach die leicht und über einen Chatdienst uns absprechen. Das funktioniert hervorragend. Das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt eine intersektorale Kommunikation erlebe, ne? Weil was wir ja sonst, intersektorale Kommunikation bedeutet für uns in die Kliniken rein, eine rosa Einweisung, aus der Klinik raus der endgültige, der vorläufige Entlassungsbericht. So kommunizieren wir an der Sektorengrenze, ne? So mit diesen Zetteln. Oder diese gelbe Überweisung, die 180 Zeichen, glaube ich, umfasst, wo man noch nicht mal den Hauch einer Krankengeschichte drauf bekommt, wenn man wirklich eine Fragestellung hat. Das ist alles wahnsinniger Abrieb. Und durch solche Lösungen können wir schnell und effizient in Kontakt treten. Und das spart natürlich auch Geld. Wenn ich so mit Kollegen, wir machen das ja auch jetzt über diesen ehemaligen Silo-Dienst, auch mit Fachärzten in Kontakt treten kann und uns Patienten darüber vermitteln können. Da brauche ich auch keinen Hausarzt-Vermittlungspauschale, weil ich ja keine Kosten habe. Ich habe ja keine MFA, die 10 Minuten in der Warteschleife hängt bei der Facharztpraxis, mit der Kollegin vor Ort erstmal sprechen muss, ob einer der Ärzte gerade verfügbar ist, damit die Ärzte untereinander absprechen, ob der Patient kommt. Ich meine, dann brauchen wir auch solche Pauschalen nicht mehr, ne? Das heißt, die Digitalisierung ist da schon eine Lösung. Aber es muss halt eben gut gemacht sein. Oder der Dienst, der da ist, muss einfach von uns so effizient genutzt werden und angenommen werden, dass wir damit auch Spaß haben.
Ja, aber Spaß alleine reicht nicht. Also ich finde das auch alles toll. Wir hatten uns schon drüber unterhalten. Ich finde das auch wirklich total innovative Modelle. Das Problem an der ganzen Geschichte, es lebt davon, dass wir hochmotivierte Kollegen haben, die das neben ihrer Arbeit Add-on anbieten. Und mit Doc2Lib hast du einen der teuersten Anbieter, die es überhaupt nur gibt in diesem Terminmanagement-Portal. Und da ist natürlich die Frage, wenn sich das anfängt für dich nicht mehr zu lohnen, finanziell, würdest du es dann weiter betreiben, nur weil es so fancy ist und Spaß macht?
Gut, das ist jetzt der TI-Dienst. Ich glaube, der ist nicht an Doc2Lib-Abo.
Ja, aber geknüpft. Du hast eben auch Doc2Lib mit angeboten. Du hast recht, Silo ist natürlich kostenfrei oder der Nachfolger, aber letztendlich ist trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass die digitalen Lösungen natürlich uns unterstützen können, aber dass wir eben mit den digitalen Lösungen neue Verantwortlichkeiten haben, neue Aufwände haben. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also unabhängig davon, ob das Spaß macht und fancy ist, muss ich das ja auch in irgendeiner Weise vernünftig abbilden.
Wie gesagt, wenn ich Effizienzsteigerungen damit erzielen kann, dann tut es das unter Umständen eben schon, ne? Also wenn ich damit meine Kommunikationsprozesse so erleichtern kann, dass ich mehr Zeit habe, dann habe ich davon schon auch einen positiven Effekt. Dann könnte ich theoretisch ja auch mehr Patienten durchschleusen.
Das Problem ist, wie hoch skaliert man das? Natürlich gibt es relativ viel zu heben, auch im Bereich der Digitalisierung und im Bereich der KI und so weiter. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass das nicht zu fehleranfällig ist. ChatGPT beispielsweise ist bei Patienteneigenschilderungen, hat das eine Trefferquote in Richtung Diagnose von gerade mal eben 60%. Das heißt, wir dürfen es auch nicht überschätzen. Also wird uns sicher helfen, eine digitale Ersteinschätzung, wo man eben guckt, in welche Versorgungsstufe gehöre ich überhaupt. Aber wer soll das alles machen und mit wie viel Aufwand ist das verbunden? Die 116, 117 ist derzeit kaum für die Patientinnen und Patienten erreichbar. Das heißt also, da muss man schon auch Lösungen finden, die dann auch nachhaltig funktionieren. Und runterskaliert auf unsere Praxen gibt es diverse Lösungen, was wir machen können. Wir können eine digitale Rezeption haben, wir können Telefonassistenten haben. Habe ich alles, das macht es auch effizienter. Aber um auf Tinos Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass ich meine Patientenfallzahl verdoppelt bekomme, denn die eigentliche Arbeit, die ich jeden Tag mache, ist davon ein Stück weit losgelöst und hat ganz andere Dimensionen einfach. Und klar wird das auch unseren Berufsalltag verändern und uns auch effizienter machen, aber es wird nicht dazu führen, dass wir jetzt am Ende noch die Hälfte der Praxen brauchen, um die gleiche Versorgung zu stemmen, die ja auch noch wächst im Rahmen der demografischen Veränderungen, die unserer Gesellschaft unterworfen sind.
Eine Sache würde mich noch interessieren. Habt ihr auch so Schiss vor dem Gesetzentwurf zum Primärversorgungsmodell wie ich?
Warum? Nein, also die Gesetzessituation ist im Moment so, dass alles, was da kommt, uns im Moment nicht gefällt. Also sei das jetzt das Spargesetz, das Digitalgesetz, ich gehe davon aus, auch das Primärarztsystem, das Nina Wag vorstellen wird, nicht wirklich unser Wohlwollen gefindet. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt eine 90-Grad-Kurve im Gesundheitssystem hinlegen mit all den Nebeneffekten, die entstehen. Und das, wo wir die Kollegen am meisten mitnehmen müssen, ist, dass die halt eben ihre Praxisstruktur nicht an idealen und ideellen Punkten alleine ausrichten, sondern dass die eben auch vernünftig gucken, dass sich das Ganze rechnet und dass das nicht irgendwie ein böses Erwachen gibt, weil da muss man jetzt auch sagen, wenn ich eben meine Rechnung nicht bezahlen kann, dann guckt keiner, wie gut und innovativ ich meine Patienten versorgt habe und wie effizient, sondern da will jemand irgendwie Geld haben. Und das ist meistens immer eine sehr unbarmherzige Mathematik. Ich glaube, dass das, was auf uns kommt, das System wandeln wird und alle, die mit dem alten System aufgewachsen sind, wahrscheinlich den Rest des beruflichen Daseins hadern werden, dass sie dem alten System hinterherweinen werden. Ich glaube, dass viele Dinge sehr viel unangenehmer werden, sehr viel enger werden, sehr viel bürokratischer werden. Und man darf nicht vergessen, also wenn man sich mal diese demografische Entwicklung anguckt, Christian, wir haben das in so vielen alten Podcasts getan, das ist nicht lösbar mit ein bisschen Digitalisierung und einem Physician Assistant oder einer Primary Care Managerin, die man dann in der Praxis anstellt. Wir werden Praxen nicht dazu bemächtigen, in der Regelversorgung 1200 Patienten versorgen und danach mit der gleichen Zuwendung 2000 Patienten versorgen. Also wenn wir 2000 Patienten versorgen müssen in der Praxis, damit wir auf dasselbe Geld kommen, was wir vorher mit 1200 verdient haben, dann ist das natürlich nicht möglich für den Patienten im gleichen Service. Und da müssen wir auch eine neue Form finden, wie wir Berufszufriedenheit erlangen werden. Und dann sind digitale Tools, die uns helfen, diesen Moloch abzuarbeiten. Aber da muss jeder für sich gucken, inwieweit er sich diesem Moloch unterwerfen will. Und da muss auch ein bisschen Selbstbewusstsein mit dazukommen, dass man eben sagt, ich bin nicht Arzt geworden, um mich einem Kassenarztsystem zu verpflichten, sondern kommt das, was du so ein bisschen angesprochen hast, komme ich nicht auch mit einem halben Arzt zurecht und kann die andere Hälfte mit ganz anderen Tätigkeiten zubringen. Ja, und wenn die LBD-Zeiten ausgeweitet werden, vielleicht finden dann auf einmal viele Ärzte das ganz cool zu sagen, ich fahre die Praxistätigkeit runter, mache dafür mehr ärztliche Bereitschaftsdienst und Videosprechstunde. Was ja im Grunde genommen dann wie die Quadratur des Kreises ist, aber das wird wahrscheinlich das Gesundheitssystem erstmal solche Merkwürdigkeiten produzieren.
Ja, ich würde auf jeden Fall noch ergänzen wollen, dass es immer auch von der Struktur der Region abhängt, welche Möglichkeiten dort existieren. Bei euch in Wiesbaden ist es wohl relativ gut. Bei uns im ländlichen Bereich sind dann die Verdienstmöglichkeiten über die GOE doch sehr viel limitierter. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass das eine extreme Förderung der Ungleichheit ist, ne? Weil wir auch alle die Patientinnen und Patienten kennen, die können sich nicht mal eben leisten, noch ich weiß nicht wie viel zig oder 100 Euro in ärztliche oder medizinische Leistungen zu stecken. Das gibt es schon in einem gewissen Ausmaß. Ne? Es gibt auch viel Quatsch, der gemacht wird, ne? Dass Leute irgendwie zu Heilpraktikern gehen und Hunderte von Euro für irgendwelche komischen Stuhl- oder Laborprofile ausgeben. Aber in der Fläche wird das die Ungleichheit und einfach nochmal vertiefen und auf diese Art und Weise eine ganz neue Form von auch Zweiklassenmedizin befördern. Das befürchte ich persönlich.
Ja, ich glaube, am Ende müssen wir festhalten, die Rahmenbedingungen für uns, die werden sich schon deutlich verändern. Schneller wahrscheinlich, als wir uns das wünschen und wahrscheinlich auch viel weniger mit uns abgestimmt, als wir uns das wünschen würden. Aber wir werden uns irgendwie drauf einstellen müssen, weil der Praxisalltag, der muss ja doch irgendwie weiterlaufen. Und die Herausforderung für uns wird schon sein, handlungsfähig zu bleiben. Wir können nicht alles beeinflussen, was um uns herum passiert, aber ich glaube, wir können für uns schon entscheiden, wie wir damit umgehen. Ja, eins ist sicher klar, es wird sich viel verändern und wir werden halt Wege finden müssen, damit klarzukommen. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Marc Hanefeld und Tino Sommerbrot. Und unser Thema heute war Gesundheitspolitik im Blindflug.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, bewertet auf unserer Homepage und
macht damit doch, was ihr wollt.
Was ist los? Du meinst, weil es heute ein Laber-Podcast ist.
Genau, war. Macht doch mit dem Podcast, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.